Wir haben heute einen kleinen Energieüberblick vor uns. Das heißt, es geht um die Shell-Kampagne, um einen Besuch in Mastershausen und um Fracking. Also alles äußerst spannende Themen und wir freuen uns, wenn ihr gebannt zuhört. Und wir wollen über die Shell-Kampagne sprechen. Die haben vor, in der Arktis zu bohren. Shell kennt ja jeder, ist eines der größten Unternehmen der Welt und ja, produziert mehr als 3 Millionen Barrel Öl und Gas am Tag. Jahreseinnahmen belaufen sich auf 368 Milliarden Dollar. Und das ist eben jetzt der erste der 5 großen Energiekonzerne, der Erdölerkundungen in arktischen Gewässern versucht. Und das heißt, es gibt die neuesten Pläne, dass Ölbohrungen in Alaska vorgenommen werden. Das ist jetzt für Sommer 2012 geplant, also im Prinzip jetzt sofort. Wir sind natürlich alle ein bisschen skeptisch, nicht erst seit der Deepwater Horizon-Katastrophe 2010 im Golf von Mexiko. In Alaska wurde ja auch schon mal gebohrt, 1957, aber da gab es auch verschiedene Probleme und jetzt soll es irgendwie wieder von vorne losgehen. Joe, du bist unser Energieexperte. Wie bewertest du das erstmal? Was gibt es für Probleme und warum will Shell trotzdem bohren?
Ja, Shell weiß natürlich, dass der Ölpreis im Moment weltweit so hoch ist, dass es sich lohnt zu bohren und diesen Riesenaufwand zu betreiben, weil das ist ja auch nicht ganz billig, diese ganze Logistik und die ganze Technik dort in die Arktis zu schaffen. Aber sie sagen, der Ölpreis ist so hoch, das heißt, das Geld, was wir da oben ausgeben, um an das Öl ranzukommen, das kriegen wir dann locker wieder rein, wenn wir die Ölquellen so, wie sie denn finden und anbohren können, wenn wir die leer pumpen. Nur ist zum einen das Klimaproblem dort relevant, denn Shell nutzt natürlich den Umstand, dass sich das Eis in der Arktis von Jahr zu Jahr weiter zurückzieht, nutzt also sozusagen die globale Erwärmung, die ja besonders in der Arktis am schnellsten voranschreitet, um sich dann an dem großen Erdöl- und Erdgaskuchen dort oben in der Arktis das größte Stück rauszuholen.
Das heißt, es gibt auf jeden Fall auch Probleme für die Region, gerade die Arktis ist ein ganz besonderes Gebiet.
Ökologisch sensibel.
Dankeschön. Ja. Es gab auch 1989 schon einen Unfall und die Folgen waren ja auch weitreichend. Was würde denn bei einem Unfall passieren? Gibt es da irgendwelche Szenarien?
Also Shell behauptet, dass sie bei einem Ölaustritt, so wie zum Beispiel bei der Deepwater Horizon, in der Lage sind, bis zu 90% des austretenden Öls wieder zu entfernen. Aber selbst der geologische Dienst der US-Regierung glaubt das nicht und sagt, maximal sind in dieser ökologischen Region und bei den Witterungsverhältnissen, die da zu erwarten sind, maximal sind da 20% des austretenden Öls die könnten dann entfernt werden. Zum Vergleich, bei der Exxon Valdez sind weniger als 10% des Öls, was dort ausgetreten ist, entfernt worden. Und da ist also heute noch genug von diesem Zeug in der Umwelt. Und das ist nicht mit Packeis übersät. Das wäre nämlich noch eine zusätzliche Schwierigkeit. Man kann einen Ölsee oder Öl, das unter Eis, unter einer geschlossenen Eisdecke ist, kann man nicht so einfach entfernen. Das geht nicht. Das würde dann auf dem Meeresboden absinken. Es ist dort eine Region, wo gebohrt werden soll, die ungefähr 50 Meter tief ist. Das Öl würde absinken und alles Leben im Meer würde dann umkommen.
Ja, ganz kurz zum Hintergrund, diese Exxon Valdez hast du gerade erwähnt, das war eben der Unfall, der 1989 sich ereignet hat. Was du auch gesagt hast, war, dass eben die größten Flächen dort auch bis 50 Meter nur tief sind und das sind ja auch gerade genau die Gebiete, wo die meisten Unfälle auch passieren bei Ölbohrungen. Und wie verhält sich Shell eben auch zu diesen, den Gegenstimmen?
Shell reagiert ziemlich hart, auch im juristischen Sinne. Also unsere Greenpeace-Freunde in den USA haben schon eine einstweilige Verfügung ins Haus bekommen. in der in etwa sinngemäß drinsteht, dass man weder vor noch hinter noch links noch rechts von dem Gebiet, in dem die Erdölsuche stattfindet, irgendwelche Protestaktionen wünscht. Man möchte auch nicht, dass an Shell-Tankstellen in den USA irgendwelche Protestaktivitäten vorgenommen werden. Ansonsten würde es eine drakonische Geldstrafe geben, die sicherlich für die Greenpeace-Freunde in den USA existenzbedrohend wären. Aber das lässt uns, das schreckt uns überhaupt nicht. Wir halten trotzdem an unserem Protest fest und ja, wir sind sehr kreativ und man wird da sicherlich von uns hören.
Und jetzt noch eine letzte Frage. Es gibt ja durchaus schon Ölbohrungen im arktischen Gebieten. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ja, natürlich gibt es schon eine ganze Weile Ölbohrungen in arktischen Gebieten, in Nordalaska, in Point Barrow beispielsweise. Und es wurde ja dann damals auch diese berühmte Alaska-Pipeline quer durch Alaska gebaut, um das Öl aus dem Norden in den Süden zu transportieren. In Sibirien, im russischen Norden, wird sehr viel Erdgas und Erdöl gefördert, das teilweise auch nach Deutschland geliefert wird. Aber wie gesagt, das sind hochsensible ökologische Regionen. In Sibirien haben wir schon vor vielen Jahren festgestellt, dass dort durch Leckagen an den Bohrstellen und in den Pipelines jeden Tag so viel Öl austritt wie bei der Exxon Valdez-Katastrophe vor Alaska. Und wenn man daraus einen Ölsee machen würde, dann wäre der so groß wie das Saarland. Und das ist alleine in Sibirien. Und man stellt sich das jetzt mal in Alaska vor, in einer ökologisch hochsensiblen Region, wo es Wale, Robben, viele Seevögel und viele besondere Fischarten gibt. Eine solche Katastrophe, die wäre bei weitem überhaupt nicht beherrschbar.
Also stehen da durchaus viele Tierarten auch da in großer Gefahr. Und für Greenpeace ist also überhaupt keine Alternative, dass Shell da die Ölbohrungen durchsetzt.
Absolut nicht, denn man muss auch wissen, dass wenn wir anfangen, die Öllöggerstätten, die wir schon kennen, wenn wir die alle leer pumpen und das Öl verbrennen, dann brauchen wir keine Klimaschutzkonferenz mehr. Deswegen, das Öl muss auf jeden Fall im Boden bleiben, aus vielerlei Gründen.
Danke, Joe. Und jetzt geht's zum nächsten Energiethema. Die Atomkraft. Alex, jedes Jahr zum Jahrestag von Tschernobyl am 27. April machen wir was hier in Frankfurt. Genau. Was stand denn dieses Jahr auf dem Programm?
Ja, wir haben uns diesmal was Besonderes überlegt und ausgesucht. Wir haben Kontakt aufgenommen zu dem Energiedorf in Mastershausen. Das liegt im Hunsrück, das sind ca. 130 Kilometer von Frankfurt. Und man kann das Dorf als kleines rebellisches Energiedorf eigentlich bezeichnen. Das gehört zu der Verbandsgemeinde Kastellaun und hat sich in den Kopf gesetzt, energetisch unabhängig zu werden und sogar so viel Strom zu produzieren, dass man den verkaufen kann und damit richtig Geld verdienen kann. Also der Ansatz dort ist genial. Man will nicht nur was für die Energiewende tun, sondern man will auch damit Geld verdienen.
Das heißt, es ist sogar wirtschaftlich sinnvoll, dort gegen die Energiewende zu arbeiten. Wie seid ihr auf diese wundervolle Idee gekommen, dahin zu fahren?
Ja, wir stellen ja immer wieder fest, dass wir auf die Politik uns nicht verlassen können. Gerade letzte Woche wieder beim Energiegipfel in Rio, da wurde ja schon einen Tag, bevor der überhaupt angefangen hat, schon festgelegt, was im Abschluss Komitee praktisch verkündet werden soll. Unser Ziel war es, einfach dorthin zu fahren, Leute mitzunehmen von verschiedenen Kommunen und Stadtwerken hier aus unserer Region, damit die einfach mal sehen, was man machen kann und wie man es vor allen Dingen machen kann, ohne sich das alles selbst nochmal überlegen zu müssen.
Und so wart ihr dann mit ungefähr Vertretern aus 10 Gemeinden unterwegs. Ist denn euer Ziel erreicht, das ihr euch versprochen hattet mit dem Besuch in Mastershausen? Was war das Ziel?
Also das Ziel war, mit möglichst vielen Gemeindevertretern hinzufahren. Und wir haben unser Ziel eigentlich erreicht. Wir hatten fast 10 Gemeindevertreter, also insgesamt 20 Leute aus 10 Gemeinden. Dabei waren zum Beispiel Eschborn, Oberursel, Kromberg, Dietzenbach, die alle auch sehr begeistert waren. Einfach deswegen, weil man mal vor Ort sieht, nicht nur wie sich ein Windrad dreht oder wie eine Photovoltaikanlage aussieht, das kennen wir glaube ich alle, sondern wie das auch kostenmäßig aussieht. Und der Herr Bürgermeister von Mastershausen, das ist der Toni Christ, der hat sich sehr viel Zeit für uns genommen, hat alles genau erklärt und hat also dargelegt, wie viele Hunderttausende von Euros er im Jahr verdient. Also er persönlich natürlich nicht, aber die Gemeinde. Und das Geld wird auch sehr sinnvoll angelegt in Kindergärten, in Schulen. Schulen werden saniert. Es wird die Gebäudesanierung unterstützt von den Einwohnern dort. Also das Geld kommt allen zugute und natürlich der Umwelt letztendlich auch.
Ja, warum ist es denn so wichtig, so ein Energiedorf mal persönlich zu erleben? Du hast gerade schon gesagt, Windräder etc., Photovoltaikanlagen kennen wir alle. Trotzdem habt ihr euch gedacht, wir fahren da mal hin. Wieso?
Ja, die Gemeindevertreter, also es waren auch Bürgermeister dabei und Leiter von Stadtwerken, die sind natürlich in ihrem täglichen Stress so zu, dass die gar keine Zeit haben, sich vielleicht da noch andere Konzepte zu überlegen. Aber wenn man das sieht vor Ort, wie einfach das sein kann, auch über Bürgersolaranlagen, was jetzt in Mastershaus nochmal angegangen wird, oder ja, mit Flächenbereitstellung, dass es also durchaus machbar ist, irgendwas zu bewegen, wenn man dann Möglichkeiten hat. Also es wird nicht jede Gemeinde einen Windkraftpark aufbauen können, weil einfach die Gegebenheiten nicht da sind. Das muss natürlich berücksichtigt werden. Aber da, wo es möglich ist, sollte man damit unbedingt anfangen. Und wir hatten den Eindruck, dass diejenigen, die mitgereist sind, mitgefahren sind, dass die auch motiviert zurückgekommen sind.
Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie fanden das die Teilnehmer?
Also durchweg gut. Wir haben danach noch viel Lob bekommen für unsere Aktion, die auch nicht ganz billig war, denn wir haben eigentlich alle Kosten übernommen, inklusive Busfahrt. Wir haben ja auch einen Bus gemietet dafür. Aber es hat sich gelohnt und wir haben eigentlich vor, das vielleicht nochmal zu wiederholen. Und wir wollen auch die Gemeinden fragen, ob konkret irgendwas dabei rausgekommen ist. Also es gab zum Beispiel interessante Ansätze, dass eine Gemeinde gesagt hat, den Klärschlamm, den ja jede Stadt oder jede Gemeinde entsorgen muss, kann man auch zur Energiegewinnung nutzen. Also er wird nicht mehr entsorgt, sondern es wird daraus Energie gemacht und auch damit Geld verdient. Das sind solche Ansätze, wo vielleicht normalerweise keiner von sich aus drauf kommt.
Das heißt, man kann noch eine Menge daraus lernen aus Mastershausen, das große Vorbild. Hast du sonst noch irgendwas, was du daraus mitgenommen hast oder was wirklich irgendwie dich noch beeindruckt hat in Mastershausen? War das denn überhaupt wie ist das denn dort dazu gekommen, dass das so ein autonome Gemeinde wurde? Kam das da auch von den Bürgern oder war da vielleicht doch mal die Politik vorbildlich?
Also der Herr Bürgermeister Christ hat, glaube ich, dort die Vorreiterrolle übernommen und hat einmal die Einwohner überzeugt. Das ist ein Seelendorf mit 1000 Leuten. Hat aber lange in der Verbandsgemeinde gekämpft gegen Widerstände, die dann komischerweise, als alle Genehmigungen vorlagen, plötzlich das nachgemacht haben und auch gesagt haben, wir werden auch Flächen für Windkrafträder zur Verfügung stellen. Aber es ist insofern interessant gewesen, dass man eben Investoren gefunden hat. Also die Gemeinde selbst musste überhaupt keinen einzigen Cent in die Hand nehmen. Und die dann monatlich bzw. jährlich Pachtzahlungen leisten. Es gibt natürlich auch Gewerbesteuereinnahmen, dass man also darüber sehen kann, wie effizient sowas gestaltet werden kann.
Also Mastershausen, ein Beispiel wirklich für alle, da einfach mal mit Energie, mit alternativer Energie Geld verdienen, das kommt überall gut an. Kann man sich da, also Mastershausen hat wahrscheinlich eine Homepage, wo man sich darüber informieren kann.
Die haben eine ganz tolle Webseite, wo auch alles nochmal im Detail aufgeführt ist. Also es lohnt sich auch dort mal vorbeizufahren und auf jeden Fall mal auf die Webseite zu gucken.
Nachdem wir jetzt gerade über Atomkraft gesprochen haben und das vorteilhafte Dorf in Mastershausen, geht es jetzt schon wieder um eine andere Energiequelle, und zwar Erdgas. Erdgas ist ja im Moment als Brückentechnologie schon durchaus von Greenpeace auch befürwortet. Aber das gilt nur für konventionelles Erdgas, nicht für andere Fördermethoden. Das ist nämlich zum Beispiel Fracking. Joe, was ist Fracking?
Ja, Fracking ist in etwa ein ähnliches Verfahren wie das Verfahren, das angewendet werden soll bei der sogenannten CO2-Verpressung. Es ist ja auch in der Umweltbewegung ein großes Thema. Das heißt, man bohrt ein Loch in die Erde und leitet dort durch dieses Loch in die Erde Flüssigkeiten ein, die das Gestein sozusagen dann porös macht. Und dann wird das CO2 quasi hinterher gepumpt und soll dann unter der Erde gelagert werden. Beim Fracking ist es genau umgekehrt. Es gibt Gegenden in Deutschland auch, da ist sogenanntes Schiefergas im Gestein gebunden, kann aber nicht wie normales Erdgas gefördert werden, sondern das Gestein muss erst aufgesprengt werden, damit das Gas dort entweichen kann, damit man es an die Oberfläche pumpen kann. Und das ist ein sehr ziemlich kompliziertes, aufwendiges und auch sehr schmutziges Verfahren, das sehr viele Risiken birgt.
Ich hatte gerade schon mal angedeutet, Greenpeace befürwortet durchaus Erdgas. Was sind die Vorteile bei Erdgas grundsätzlich?
Ja, wir befürworten Erdgas als sogenanntes, als sogenannte Brückentechnologie bei der Energiewende, weil Erdgas der fossile Brennstoff ist, der am wenigsten CO2 ausstößt. Wir wollen ja bis 2050, zumindest in Deutschland, eine 100%ige Energieversorgung aus erneuerbaren Energien. Und bis das es soweit ist und wenn wir Probleme haben bei Solarenergie oder Windenergie, dass wir dann Gaskraftwerke hochfahren, um die Stromversorgung jederzeit sicherzustellen. Das kann man aber mit normalem, also mit konventionellem Erdgas bewerkstelligen. Zumal ja die Erdgasförderung, je weiter die Erneuerbaren ausgebaut werden, kann die Erdgasförderung und die Erdgasnutzung ja auch zurückgefahren werden.
Das ist also der Hauptvorteil wahrscheinlich des Gases, dass man das so flexibel hoch und runter fahren kann und da eben eventuellen Schwankungen, die durch die alternativen Energien entstehen, ausgleichen kann. Erdgas ist aber denn nichtsdestotrotz auch ein begrenzter Rohstoff, nicht so wie Sonne und ja, Wasser. Ja. Was sind also in Deutschland im Moment so Projekte von unkonventionellem Erdgas?
Also, es gibt im Moment in Niedersachsen eine Region, wo das angewandt wird, und zwar in Damme. Das macht ExxonMobil und in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel in Hamm Ost und Hamm Süd. Dort gibt es Projekte und für Nordhessen hat sich jüngst ein kanadischer Bergbaukonzern die Erlaubnis geholt, um dort nach Erdgasvorkommen in Gestein suchen zu dürfen.
Weiß denn der Endverbraucher, wenn er Erdgas bezieht, ob das aus konventionellem oder unkonventionellem Erdgas kommt?
Das weiß er nur, wenn der Gesetzgeber vorschreibt, dass es gekennzeichnet werden muss. Wie zum Beispiel im Lebensmittelbereich, wo ich unterscheiden kann, habe ich hier ein Lebensmittel, das Bio ist oder nicht? Oder habe ich hier ein Lebensmittel, wo Gentechnik drin ist oder nicht?
Und das ist bis jetzt nicht der Fall?
Nein, es gibt eine kleine Ausnahme, die ist aber nicht vom Gesetzgeber her vorgesehen, sondern das machen Anbieter von Strom aus regenerativen Energien. Es gibt das sogenannte Windgas. Das heißt, dort wird Windstrom genutzt, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten und das Wasserstoff wird ins Erdgasnetz eingespeist und kann dann bei Bedarf wieder in Strom verwandelt werden oder Wärme.
Und Erdgas von alternativen Energiekonzernen, ist das... Ja, kann man da denn sicher sein, dass es normales, konventionelles Erdgas ist?
Wie gesagt, wenn es nicht gekennzeichnet werden muss, und das muss es nicht, ich sehe aus, also wenn ich die Rechnung kriege über mein Erdgas, was ich beziehe, dann schreiben die Stadtwerke da nicht drauf, dein Erdgas kommt aus Holland, aus Norwegen, aus Russland oder das kommt aus Fracking oder das ist konventionelles Erdgas, das muss da nicht draufstehen. Wäre natürlich für uns eine Anregung, mal darauf hinzuwirken, dass das gekennzeichnet wird.
Ja, denn genau, wir haben jetzt schon geklärt, was Fracking ist. Das ist also eine höchst komplizierte Methode, um Erdgas aus dem Boden zu manövrieren. Was sind denn da die Probleme?
Also das Problem ist vor allen Dingen der riesige Einsatz an Chemikalien, die dort eingesetzt werden, um das Erdgas aus dem Gestein zu lösen. Es gibt eine Liste, die hat man in den USA mal veröffentlicht oder die musste veröffentlicht werden. Die Erdgasgesellschaften fanden das nicht so toll. Da waren 750 Substanzen aufgelistet. Viele davon sind toxisch, krebserregend, biozid. Und einige Substanzen hat man gar nicht genannt bekommen von den Erdgasgesellschaften, weil die gesagt haben, das ist Geschäftsgeheimnis, aber man vermutet, dass das auch nicht gerade ungiftige Substanzen sind. Und das ist auch die große Gefahr beim Fracking, wenn solche Substanzen ins Trinkwasser gelangen, braucht man hinterher den Wasserhahn nicht mehr zu betätigen. Es gibt einen wunderbaren Dokumentarfilm, wo man das auch sehen kann, welche Folgen das haben kann. Das ist der Film Gasland, den ich hier vielleicht mal sehr empfehlen darf. Und dort kann man zum Beispiel Szenen sehen, wie jemand den Wasserhahn aufmacht und hält dort ein Feuerzeug an den Wasserhahn und das Wasser fängt an zu brennen.
Aha, das sind nicht so schöne Vorstellungen.
Ist das, mit sowas will ich nicht Kaffee kochen und auch nicht Tee.
Nee, das sind dann, du sagst es Dokumentarfilm, das ist dokumentiert aus Zuständen wo?
Da hat ein Dokumentarfilmer eine Reise gemacht, quer durch die USA, weil dieses Fracking ist erlaubt worden oder massiv ausgebaut worden in den USA unter der Bush-Regierung, die ja Umweltgesetze en masse gelockert hat. Und Obama hat das nicht zurückgenommen. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass die USA im Moment gar kein Erdgas importieren müssen, weil sie durch dieses Fracking so viel Gas aus der Erde holen, mit all den Umweltfolgen, die das hat. Ja, es ist unglaublich. Also man muss das wirklich sich mal angucken.
Und das wäre dann auch der einzige Vorteil von Fracking, dass man einfach dadurch Gas bekommt? Oder gibt es da noch andere Vorteile für die
Gesellschaft? Ja gut, der Vorteil ist halt für die Gesellschaft, die das machen. Diese Förderung lohnt sich, weil der Gaspreis auch hoch genug ist. Und vor allen Dingen, am Beispiel der USA ist es so, die werden dann unabhängiger von Gasimporten. Das ist eigentlich auch der Hintergrund, warum man das so massiv ausgeweitet hat in den USA und warum das jetzt auch in bestimmten Kreisen in Deutschland, in der Industrie und in der Politik diskutiert wird, das auch hier zu machen.
Aber gerade mit Blick auf die angestrebte Energiewende, wir hatten es gerade schon gesagt, bis 2050, ist doch Fracking keine Alternative, weil es ja CO2-ausstoßmäßig da eine relativ schlechte Bilanz hat. Wie sieht das
richtig
da aus?
Richtig. Also die CO2-Bilanz ist viel schlechter als bei der konventionellen Erdgasförderung, das ist richtig. Und zumal, wenn ich Gas brauche, kann ich es beispielsweise mit Hilfe von Windkraft herstellen. Es gibt immer wieder Windkraftanlagen, die abgeschaltet werden müssen, weil das Stromnetz überlastet ist. Ich kann aber diese Windkraftanlagen weiterlaufen lassen und kann dadurch mit Hilfe dieser Windräder Wasserstoffgas erzeugen. Das darf ich ins deutsche Erdgasnetz einspeisen. Und wenn ich das Gas wieder brauche, um Strom und Wärme zu machen, dann hole ich es aus der Leitung wieder raus, leite das in ein Kraftwerk und mache da Strom und Wärme raus. Und das war's.
Also Wasserstoffgas wäre die Alternative. Und bis jetzt sind für Fracking die Risiken für Mensch und Natur noch nicht ausreichend geklärt, beziehungsweise man hat schon genug Befürchtungen, was da alles noch mit zusammenhängt, dass man das eigentlich nicht befürworten kann.
Nee, überhaupt nicht. Finger weg, solange die Risiken nicht geklärt sind und die Entwicklung geht eher dahin, dass die Folgen sehr viel schlimmer sind und sehr viel negativer sind, als man bislang angenommen hat.
Und jetzt erstmal zu unserer aktuellen Minute, nenne ich es mal, weil wir haben noch ein bisschen Zeit und dann sind ja Informationen auch gerade aus, was gerade diskutiert wird in der Öffentlichkeit, ist ja, dass die erneuerbaren Energien schuld an den Strompreiserhöhungen seien und es auch zu Lücken kommt in der Stromversorgung. Alex, was sagst du dazu?
Also es wird im Moment wieder viel Stimmung gegen Erneuerbare gemacht, komischerweise. Einige Politiker sprechen sich wieder für mehr Kohlekraftwerke und sogar ganz leise wieder für Atomkraft aus. Und die großen Energiekonzerne sowieso. Bei denen ist es aber ganz offensichtlich, die wollen einfach mit ihren alten Kraftwerken noch Geld verdienen und haben kein Interesse an geringeren Einnahmen bei erneuerbaren Energien. Also man muss sich einfach mal zwei Zahlen vor Augen halten. Es wird davon ausgegangen, dass man bis 2050, also in den nächsten knapp 40 Jahren, dass man um die 200 Milliarden Euro investieren muss. Das ist nicht wenig, aber über den Zeitraum ist das dann doch wieder relativ wenig. Man darf auch nicht vergessen, dass wir bereits 2030 ca. 300 Milliarden Euro eingespart haben. Also das ist ein Punkt, der komplett ausgeblendet wird, dass wir einfach weniger Kohle, weniger Gas, weniger Öl, weniger Uran kaufen müssen im Ausland. Und das sind ja einige Länder dabei, die auch nicht sehr vertrauenserweckend sind langfristig. Man darf den Punkt einfach nicht ausblenden, dass wir dadurch sehr, sehr viel Geld einsparen, wenn wir jetzt investieren. Also jeder Unternehmer würde sagen, das ist eine Investition in die Zukunft. Mal ganz abgesehen von den Umweltaspekten, aber rein finanziell gesehen ist das einfach der Weg, den wir gehen müssen.
Und die Strompreiserhöhung kann damit insofern nicht ausschließlich auf den Ausbau der erneuerbaren Energien zurückgeführt werden?
Ja, wir haben seit 10, 15 Jahren regelmäßig jedes Jahr um die 4% Strompreiserhöhung. Das haben wir jetzt vielleicht auch und jetzt auf einmal heißt es ja, die Erneuerbaren sind dran schuld, ist faktisch nicht richtig. Dazu kommt noch der Fakt, dass alle Kosten, die dadurch entstehen, auch auf den kleinen Privatkonsumenten umgelegt werden und die Industrie größtenteils ausgeblendet wird. Es mag richtig sein, dass man die energieintensive Industrie einfach ein bisschen verschont, aber man sollte nicht mit der Gießkanne, so wie es im Moment die Regierung macht, die Industrie fast komplett von gewissen Kosten befreien.
Ja, und wir hatten es ja heute schon in dem Beitrag über Mastershausen. Dort wurde ja sogar, soll ja sogar die Grundsteuer abgeschafft werden. Also erneuerbaren und alternative Energien bedeutet überhaupt nicht wirtschaftlich sinnfrei. Alex, möchtest du noch was sagen zur aktuellen Minute?
Ja, ich meine, es wird viel geschimpft über die Photovoltaikanlagen. Das würde ja Alex nichts bringen, das wäre ja alles viel zu teuer. Man muss sich mal vorstellen, dass alleine an Pfingsten 2012, also dieses Jahr, tagsüber natürlich nur, dass alle Photovoltaikanlagen so viel Strom produziert haben wie 18 Atomkraftwerke. Also das sind ca. 22.000 Megawatt. Wow. Das ist natürlich bei schönem Wetter möglich. Wir haben aber auch tatsächlich schönes Wetter ab und zu mal im Jahr. Also es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass man auch mit Photovoltaik richtig viel Strom produzieren kann. Dazu kommt noch, oder kann man auch noch sagen, dass wir in der ersten Hälfte 2011 17% mehr Strom exportiert haben als importiert haben. Und das Witzige dabei ist, wir hatten da schon die 8 AKWs abgeschaltet. Also wer uns was erzählen will von Stromlücke, der hat ganz andere Interessen. Der verfolgt nicht das Ziel, die Energiewende zu schaffen, sondern der denkt an sein eigenes Portemonnaie. Also es gibt viele, ich nenne es jetzt einfach mal Lügen, die uns hier aufgetischt werden. Die brauchen wir nicht glauben und wir sollten möglichst schnell, wer es noch nicht gemacht hat, zu Ökostrom wechseln. Einfach weg von den großen vier Energiekonzernen und denen die rote Karte zeigen.
Genau, also politischer Konsum, Stromanbieter wechseln, wer es noch nicht getan hat, ja. Alex, noch mal kurz zu den Terminen, die anstehen hier in Frankfurt.
Ja, da möchte ich gerne drei Termine heute raus oder rüberbringen. Und zwar der erste ist am 2.7., das ist ein Montag. Da haben wir wie jeden Monat am ersten Montag um 18 Uhr einen Schnupperabend. Also jeder ist herzlich eingeladen, zu uns in den Baumweg 10 zu kommen und sich dort einfach mal anzuhören, was wir machen. Und was wir vor allen Dingen noch machen wollen die nächste Zeit. Wir brauchen immer viel Unterstützung. Zweiter Termin ist am 18.07. Da gibt es eine Multivisionsshow im Zoo. Das haben wir letztes Jahr schon in Kooperation mit dem Zoo gemacht. Und diesmal geht es um das Thema Arktis. Also genau das, was der Joe vorhin erklärt hat, wird dort nochmal, allerdings mit schönen Bildern aus der Arktis, auch nochmal rübergebracht.
Ein Mittwoch, gell? Mittwoch, das, der 18. Juli.
Genau, das ist ein Mittwoch. Und dann an dem Wochenende, 18. und 19. August, da gibt es das große Osthafenfest, 100 Jahre Osthafen Frankfurt. Da wird Greenpeace extra anreisen mit einem Schiff, und zwar der Beluga, das ist ein Binnenschiff. Und auf dem Schiff gibt es eine Ausstellung, die man sich dann dort auch bis spätabends noch angucken kann. Also es sind alle herzlich eingeladen, diese Ausstellung kostenlos zu bewundern und natürlich mit uns auch auf dem Osthafenfest anzustoßen.
Also Juli und August gibt es schöne Sachen zu sehen. Aktuelle Informationen und Termine gibt es natürlich auch immer auf www.greenpeace-frankfurt.de. Dort könnt ihr uns auch gerne mal Kritik oder Themenvorschläge immer auch gerne an info@greenpeace-frankfurt.de. Und ja, wir verabschieden uns dann hiermit und wünschen schon mal viel Spaß beim nächsten Fußballspiel und möchten da noch kurz hinzufügen, Fußballclubs. Alex, da haben wir doch auch was Schönes bei rausgefunden. Sag nochmal.
Ja, es gibt auch Fußballvereine, die sehr ökologisch tätig sind, zum Beispiel Mainz 05. Die haben auch eine Anlage bei sich auf dem Dach, eine Photovoltaikanlage, obwohl ich jetzt nicht weiß, wie groß. Und FC Freiburg ist auch, wird auch gepowert durch Ökostrom. Also es geht doch und es kann auch nicht so viel teuer sein, sonst würden die es bestimmt nicht machen.
Siehste. Also nehmen wir uns noch mal ein Beispiel an ein paar Fußballclubs und sagen jetzt Tschüss.